Guten Morgen miteinander. Die Woche ist das passiert, wo man manchmal so ein bisschen Angst hat als Prediger, dass man plötzlich an einem Sonntag an zwei Orten sein sollte. Ja, ich habe das irgendwie nicht aufgeschrieben, wo mich Anne-Kathy damals gefragt hat, irgendwie für heute. Und da habe ich einen anderen Termin noch angenommen, in Münsingen. Aber ich habe mich dann für Lausanne entschieden, weiß auch nicht warum. Ja, und Gott hat mir dann auch noch jemanden gezeigt, der dann mich vertreten hat dann in Münsingen. Und so ist es also ganz gut, muss kein schlechtes Gewissen haben, gar nicht mehr. Genau, ist alles gut. Ich bin sehr gern zu euch gekommen. Ja, danke Vater, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist und ja, dass wir der Ort dürfen sein, ja, von deiner Gegenwart. Du wohnst in uns, in unserem Herzen, in unserer Mitte, Herr. Und das ist wunderbar, Herr. Lass uns das auch heute spüren und wieder neu froh werden darüber, ja, dass du da bist und dass du uns liebst. Und ja, schenk, dass jeder das darf ganz speziell auch heute Morgen spüren. Amen. Mein Thema würde ich ungefähr so umschreiben und ich tue euch das nachher aus dem Wort heraus erklären. Wir sind alle, du bist ganz persönlich heute Morgen wieder eingeladen, aus dem Heiligen Geist raus, Jesus fröhlich, begeistert nachher zu folgen. Du bist wieder ganz neu eingeladen, darfst dich wieder ganz neu dafür auch entscheiden, aus dem Heiligen Geist raus, wo in dir wohnt, Jesus fröhlich und begeistert nachfolgen. Die Begeisterung darf bei jedem ein bisschen anders sein. Genau. Ich bin in meiner Bibelauslegung, vielleicht wie einzelne noch wissen, ich bin im Alten Testament noch einmal angefangen, nach meiner Pensionierung. Noch zu predigen, bin ich jetzt im Jesaja 56 gelandet und es klingt vielleicht für euch merkwürdig, wie geht es auch da um den Heiligen Geist und um Jesus nachfolgen. Jesaja 56 ist nicht so ein bekannter Text eigentlich und es ist interessant, es ist ein prophetischer Text, wo er wirklich weit vorausweist. Jesaja hat ja ganz viele solche Botschaften von Gott empfangen, wo viel später werden passieren, bis sogar in die Endzeit rein, bis in den neuen Himmel rein. Und wir müssen euch vorstellen, wir sind 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre vor Christus, wo er die Botschaften empfangen hat. Auch die vom Jesaja 56. Ich lese euch zuerst einmal aus der Guten Nachricht, das ist interessant. Man spürt da irgendwie ist es ein bisschen unsere modernere Sprache, einfach die Freude wie Gott uns in eine Freude wird hineinführen mit dem Volk Israel zusammen, also mit all denen, die Jesus lieben, in die große Freude hinein. Ganz gegen Schluss spüren wir das dann auch. Da heißt es also, der Herr sagt, Gott, Jahwe sagt, tut, was recht ist und haltet euch an meine Ordnungen. Dann kann ich euch bald die Hilfe bringen, die ich euch zugesagt habe. Glück und Frieden werden alle erleben, die meine Gebote befolgen. Freuen darf sich, wer den Sabbat nicht durch Arbeit entweiht und seine Hand von allem Unrecht zurückhält. Der Ausländer, der sich dem Volk des Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich wieder aus seinem Volk ausstoßen. Der Eunuch, der zeugungsunfähig gemacht worden ist, soll nicht sagen, ich bin ein abgestorbener Baum. Der Herr sagt, wenn ein Kastrierter meinen heiligen Tag, den Sabbat, beachtet und mein Gesetz befolgt, dann bekommt er in meinem Haus einen Gedenkstein, auf dem sein Name steht. Das wird die Erinnerung an ihn besser bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät. Und wenn Ausländer sich meinem Volk anschließen, wenn sie mich lieben und mir gehorchen, den Sabbat nicht entweihen und das Gesetz des Bundes befolgen, den ich mit Israel geschlossen habe, dann dürfen sie in mein Heiligtum auf dem Zionsberg kommen und die Festfreude meines Volkes teilen. Sie dürfen Brandopfer und Mahlopfer auf meinem Altar darbringen und ich werde an ihren Opfern Freude haben. Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Soweit, das sind die Verse 1 bis 7 aus Jesaja nach der guten Nachricht. Jetzt wechsle ich zu Luther über. Du bist eingeladen als Fremde, als Fremdlinge. Sind wir eingeladen? Wir gehören dafür dazugehören. Als solche, die sich minderwertig fühlen oder wertlos fühlen oder manchmal auch zweifelnd fühlen, alle die sind gleich jetzt eingeladen. Eingeladen zu einem wunderbaren Gott, zu einem Fest, zu einer Festfreude im Tempel. Wenn wir zum Beispiel Chronik lesen, da lesen wir, was für eine wunderbare Festgottesdienste gehalten worden sind. Mit Gesang und mit Trompete, mit Instrument ist da Gott gelobt worden. Zur Zeit vom David, vom Salomo, ganz speziell. Und in dieser Festfreude wird Gott uns einführen. Wir sind eingeladen, aus dem Heiligen Geist aus Jesus fröhlich und begeistert wieder neu nachzufolgen. Das wünsche ich euch von Herzen. Jetzt, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Also das geht gerade so ein bisschen los. Tut nicht bescheissen, gell, in dieser Woche. Tut euch einfach an meine Gebote halten. Und da wissen wir gerade, wer das gesagt hat. Wir werden da einfach direkt gerade mal in die Zeit von der Bergpredigt hineingeführt. Ja? Eure Hand soll sich zurückhalten von Bösem. Ja, braucht eure Hände für Gutes. Durch den Sabbat halten. Und da sind wir ganz zur Zeit von Jesus schon hineingenommen. Ja, wo Jesus gesagt hat, wer meine Worte, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Jesus im Johannesevangelium. Wer mein Wort hat und meine Gebote hält, der ist's, der mich liebt. Der nicht richtet, der seine Nächsten nicht richtet, der sich nicht erhebt über die anderen, der Almosen gibt, der nicht tötet, sondern der auch nicht böse Worte redet über andere oder negativ schnurrt. Der sein Herz würdig auftut, der sogar seine Finde liebt. Das ist ja Bergpredigt, oder? Und die ist es nicht einfach nur mal gehen, so, dass wir staunen. Wow. Sondern so sollen wir leben. So ladet Jesus seine Jünger ein, seine Nachfolger. Das tut leben. Lebt das Recht. Lebt wahrhaftig. Tut nicht lügen. Tut nicht schwören. Sondern sagt die Wahrheit. Das ist. Und dann, sie ist wunderbar, das Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus in den Jüngern. Ein neues Gebot. Liebet einander, wie der Vater mich liebt und ich euch liebe. Liebet einander. Nehmt einander an. Das ist der Anfang von unserem Predigtext. Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Drum, Nachfolger von Jesus, die leben nicht in der Theorie. Das ist keine Theorie. Bergpredigt, die ist uns gegeben, damit wir unser Leben danach ausrichten, als Regu. Das hat auch der Bonhoeffer, wo wir das Eingangszitat gehört haben, der hat Bergpredigt ganz neu entdeckt, hat ein Buch geschrieben, auch über, bevor er da ist, ist geheicht worden von beim Hitler, hat er das Buch Die Nachfolge geschrieben. In einer schwarzen Gemeinde in Amerika hat er das ganz neu entdeckt. Das ist unser Leben, auch als Christ, in das hineinstehen. Jesus nachfolgen. Ja, aber wo ist Jesus in dem Text? Wo ist Jesus in dem Text? Und das ist gerade der nächste Satz, ist sehr interessant. Beim Luther kommen wir mal ein bisschen besser drauf. In der Guten Nachricht hat es geheißen, meine Hilfe kommt schon bald. Meine Hilfe kommt schon bald. Aber gell, das kann man in Israel, hätte ich das verstanden. Die sind immer wieder in Nöte gewesen und sie haben immer wieder mit der Hilfe von Gott gerechnet. Und das darf von mir auch. Aber wenn wir das Wort Hilfe genauer anschauen, der Luther hat übersetzt, denn mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Aha, mein Heil ist nahe, dass es komme. Also da kommt irgendetwas, da kommt jemand. Was ist das? Mein Heil. Das Wort Heil, das können wir auch übersetzen mit Retter, mit Heiland. Du hast zum Heiland betet, mir gefällt das. Der Heiland, der Retter, der Helfer, der Befreier. Da habe ich doch mal, noch einmal nachgeschaut im Hebräischen. Das heißt wirklich Jeshuati, Jeshua. Ah, mein Jeshua kommt. Heißt es hier. Und wer ist der Jeshua? Das ist unser Jesus. Das ist Jesus, wo Gott geschickt hat zu uns, um uns zu retten. Mein Jesus kommt. Und das ist natürlich 700 Jahre voraus, hat es der Jesaja hier auf die Art gesagt. Der wird kommen. Er ist nahe. 700 Jahre sind nichts von Gott. Er ist nahe und Jesus ist gekommen. Und wir leben heute mit ihm. Und er ruft uns heute auch wieder in die Nachfolge. Ihm nachher. Also, jetzt sind wir schon fähig viel. Wir sind jetzt die Einladung. Wo sehen wir hier in dem Text eine Einladung? Viele Texte im Alten Testament, und wenn wir sehen, Israel ist das erwählte Volk. Ja. Und sie sind das erwählte Volk, sie sind ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk. Sie haben sich nicht dürfen vermischen mit anderen. Immer wieder ist das auch gesagt worden. Die nicht auf die anderen hören, die nicht ich lassen. Und auch die Eunuchen, die haben nicht zu suchen in eurer Gemeinde. 3. Mose, Kapitel 25. Die haben keinen Platz, die Kastrierten. Und es hat damals viele gegeben. Ich habe nachher geschaut, das ist extrem. Der Verschnittene da, wo der Luther redet, also ich muss euch den Text jetzt nach Luther lesen, wo die Einladung ausgesprochen wird. An alle Völker, an alle Menschen auf dieser Welt dürfen jetzt dazukommen zum Volk Israel. Und interessant, der Paulus hat ja das mit dem wunderbaren Bild vom edlen Ölbaum, wo wir dürfen eingepfropft sein, ja, in das gläubige Israel. In die Gläubigen und auch die, die Jesus aufnehmen. Wir gehören zusammen, wie auch der Paulus in der Epheser schreibt. Es sind zwei, die Heidenchristen und die Judenchristen, sind eins in Jesus. Und jetzt heißt er, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene oder der Eunuch soll nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt. Also alle Menschen, sogar der, der vorher ausgeschlossen war, der nicht mehr zügigungsfähig ist, der wird ein Denksteig gemacht, dass sein Name bei Gott nicht vergessen geht. Jeder Unwürdige, jeder kleine Mensch, jeder, der sich überhaupt fast nicht wagt, irgendwo auch nur von sich etwas zu denken, der Gedenkstein macht Gott für dich, für deinen Namen. Wenn du dem Ruf folgst, wenn du folgst, wenn du dem Jesus nachher gehst, hat Gott einen Gedenkstein für dich. Der Verschnittene, Und dann heißt es da auch noch weiter, einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Dein Name ist aufgeschrieben. Wenn du ein neuer Mensch bist, wurde in Jesus wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, also die Ausländer, die Flüchtlinge und so weiter. Und alle dir, Jesus ist ja mal gesagt, geht hinaus an die Hecken und Zäune, bringet die Lahmen, bringet die Krüppel, bringt die Blinden, bringt alle dir die sich unwert fühlen in dieser Welt. Die alle dürfen sich kommen. Jeder. Bis wir alt sind. Die sich dem Herrn zugewandt haben, die von ihm angezogen worden sind, die ihm dienen, seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, die den Sabbat halten und ihn nicht entheiligen, die an meinem Bund festhalten, die wollte ich zu meinem heiligen Berg bringen. In dort, wo ich wohne, in meine Gegenwart will ich sie ziehen. Und dann heißt es hier so schön, und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und will sie erfreuen in meinem Bethaus, wörtlich Bethaus. Der Tempel wird hier an der einzigen Stelle im Alten Testament Bethaus genannt. Gott will dich erfreuen. Heute Morgen wird er uns erfreuen. Egal wer du bist, welche Sprache du redest und wie groß und wie alt und wie unwert du dich fühlst. Er will dich in eine Freude hineinführen. Und darum habe ich hier geschrieben, fröhliche Nachfolge. Also Gott will das machen. Lass es einfach geschehen an dir. Bethaus, jetzt sind wir an dem Ort, es fehlt ja noch der Heilige Geist. Ich habe ja den Satz am Anfang, unser Thema lautet ja, wir sind eingeladen aus dem Heiligen Geist raus, Jeshua, fröhlich, erfreut, von Gott erfreut, nachher zu folgen. Aber wo ist jetzt der Heilige Geist? In dem Text. Und jetzt Bethaus. Jesus hat das Thema mal aufgenommen. Jesus hat das Thema vom Bethaus aufgenommen. Und zwar das ist in Matthäus, Markus, Lukas und auch im Johannes. Ich nehme die Johannesstelle. Johannes 2. Es ist Passafest gewesen. Jesus ist in Jerusalem gewesen. Und dann hat Jesus im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, hat er gefunden. Und die Wechsler, die Geldwechsler, die da saßen, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Psalm 69. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Also, im Matthäus und Markus, da heißt es dann tatsächlich, wo Jesus sagt, das ist das Bethaus und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Hier im Johannes sagt Jesus quasi, ich bin jetzt der Tempo. Ihr könnt jetzt der Tempo langsam vergessen, da, wo wir jetzt gerade sind. Und nachher ist ja dann Jesus aus dem Tempo raus. Also das heißt, in Matthäus 23, ist noch sehr, sehr interessant, hat Jesus, noch einmal der Pharisäer, der Schriftgelehrte, die Meinung gesehen. Wehe euch Schriftgelehrte, wehe euch Pharisäer, ihr Heuchler, und so weiter, das und das, ihr tut den Leuten schwere Gesetze aufbinden und haltet sie selber nicht ein, und so weiter. Erinnert ihr euch? Und dann sind die so verrückt worden, die haben fast am liebsten schon gerade gepackt und gerade irgendwo zum Tempo abgestoßen oder zum Berg oder weiß nicht was, oder gerade gesteinigt. Aber Jesus ist weg aus dem Tempo raus. Die Herrlichkeit Gottes hat das Tempo verlassen. Und das ist auch im Hesekiel vorausgesagt. Weil Jesus, in Jesus, Jesus ist der Tempel Gottes. Ich bin der Tempo, also, und der Tempo heißt, Gott wohnt in ihm. Weil Tempel ist ja Wohnstätte Gottes. Tempel ist Wohnstätte Gottes. Jesus verlässt den Tempel, sie laufen durchs Kidrontal auf der anderen Seite den Ölberg rauf, so wie der Abendsonne vielleicht. Und da sehen sie, wie der Tempel ist herrlich weiß, golden schimmert, vom Herodes ganz prunkvoll aufgebaut wieder. Wunderbar gebaut. Und dann sagt er, sagt die Junge, schau mal, wahnsinnig, wie schön. Die Steine, die riesigen Steine. Schau, der Tempel, wie sie der da aufgebaut haben. Wow. Und Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück, bis das dann wirklich passiert ist. Der herodianische Tempel ist ja interessant. Die Urgemeinde, wo der Heilige Geist gekommen ist und ausgegossen ist über Juden, ja, über die Juden, die versammelt sind, da im Obergemach, im Haus von der Maria. Und der Heilige Geist ist gekommen. Und dann heisst es, die Juden haben sich täglich im Tempel zum Gebet getroffen. Im Tempel, zum Gebet, Bethaus. Interessant, he? Und haben dort bettet und dann auch noch hin und her in den Häusern, heißt da in der Apostelgeschichte 2. Also das Betthaus, es ist wirklich so gewesen, man muss sich den Tempel vorstellen, also der Tempel, das Tempelgebäude selber ist nicht das Haus, wo man drinnen sich versammelt hat. Das war ja ein ganz relativ kleiner Raum gewesen, das Allerheiligste, wo die Bundeslade gestanden ist. Wo der einzige Priester hätte dafür reingehen, mit dem Blut Versöhnung auszusprechen vom ganzen Volk. Und der Vorhang, und dann kommt das Heiligste, mit dem Schaubrottisch, mit dem Leuchter und mit dem Räucheraltar, wo nur auch die Priester hätte Zugang gehabt, um das zu bedienen. Und dann der Hof, draußen vor dem Tempel, wo geopfert worden ist und wo sie sich gewaschen haben, die Priester. Und nur die Priester dürfen da in dem inneren Bereich sein. Und dann kommt der Mur und dann kommt der Vorhof für die Juden, für die Männer, wo sie können beten und mitbeten und so. Und dann kommt wieder ein Mur und da ist der Vorhof von der Frauen, wo sie dürfen beten, die jüdischen Frauen. Und dann kommt der Vorhof von der Heiden. Wo alle sie eingeladen waren, auch mitzubetten. Und es hat es gegeben, es hat immer wieder, Jerusalem hat es immer wieder auch Leute gehabt, von allen Nationen, schon damals aus vielen Ländern und so, Reisende und Händler und so. Und eines ist ja einer gekommen, ein Kämmerer aus Äthiopien, wo Gott gesucht hat, wo Gott gezogen hat. Ja, kennt ihr die Geschichte? Und der hat eine Jesaja-Rolle gekauft und ist im Vorhof gewesen, ganz weit weg. Ganz weit vorne hat er es gesehen, Räucherle, wo sie geopfert haben, ganz weit. Und da haben sie gesungen, die Juden, und da die Frauen gejubelt und so. Und er dahinter, ja, hat auch nicht so recht gewusst, ja, aber Gott, wo bist du und so, wie ist das alles? Und dann hat er sich eine Jesaja-Rolle gekauft und ist wieder heimgefahren. Und Gott hat den Philippus zu ihm geschickt. Was liest ich da? Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Von wem handelt auch da die Geschichte? Von dem einen, wo das ins Leben geht und die Schuld auf sich nimmt und all das. Jesaja 53. Und das ist Jesus. Das ist der, der das Heil bringt für die ganze Welt. Und Philippus hat vielleicht sogar noch ausgeholt, weil es ist interessant. Es ist kein Prophet so viel für die Welt, dass eben Gott auch für die Welt gekommen ist, für die Menschen, für alle. Und ich habe das mal so ein bisschen angestrichen, ein bisschen zurückgegangen, wollte euch da ein paar Sachen sagen. Jesaja 51, das hat vielleicht Philippus auch aus ihm erklärt, dem Kämmerer. Da heißt es, dass aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. Das ist Jesaja 52, 10. Oder dann Jesaja 51, Vers 4. Und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Zum Licht der Völker, Gottes Recht. Die Bergpredigt. Und dann Kapitel 49. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich, der Herr, dein Retter bin und dein Erlöser. Oder Jesaja, hier auch nochmal 49. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und so weiter, also gerade vom Jesaja 40er weg, ganz viele Stellen. Wo in die Richtige. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner. Oder hier noch Jesaja 42. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, aber das ist Jesus, er wird das Recht unter die Heiden bringen, das Recht, die Gebote Gottes. Genau. Also das hat der Philippus alles dem Kämmerer erzählt. Und er hat sich getauft, hat Jesus angenommen. Übrigens, Kämmerer, ist interessant, das Wort Kämmerer, hat er dem mal nachgestudiert. Ich bin so lange Pfarrer, Prediger und muss es um ihre Schande sagen, ich habe dem nie nachgestudiert, was das Kämmerer bedeutet. Ganz wörtlich heißt es Eunuchos. Was heißt Eunuchos? Eunuch. Das ist der, das Bett hütet, der die Kammer bewacht. Der Kammerwächter, der Eunuch, der Verschnittene, der Kastrierte. Und es ist interessant, die Königshäuser früher in den Königsreich, die haben meistens Eunuchen ganz in die Nähe genommen. Das sind nicht geheiratete Männer gewesen, die sind nicht mehr zügungsfähig gewesen, die sind sehr treu gewesen, woher sie sonst auch hergehört. Die sind ihren Königen und ihren Befehlshaber ganz treue Leute gewesen, die Eunuchen. Ich habe ein bisschen nachgestudiert. Diese 14 Jahre wird ein Eunuch eigentlich älter als ein normaler Mann. Das ist ganz merkwürdig. Und es hat früher ganz viele Eunuchen gegeben. Auch in China hat es die schon gegeben. Und in all den alten Völkern hat man das schon gemacht. Eigenartig. Und auch der Eunuch ist ja ein Kämmerer, ist ein hoher Hofbeamter gewesen. Das sind oftmals hohe Hofbeamte gewesen in den Königshäusern. Der Kämmerer ist auch ein ganz höherer gewesen, unter der König Kandake dort. Also, das ist noch eine ganz kleine Nachbemerkung gewesen zu dem, dass sie eingeladen waren und die sind gekommen und die haben Jesus erkannt und Jesus darf aufnehmen in ihrem Herz. Und jetzt noch der Heilige Geist. Der Tempel ist 70 nach Christus vom Titus, von dem römischen General, eingenommen worden. Es ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Zuerst haben sie den Tempel wollen verschonen, die Römer, weil der so ein wunderbares Prachtgebäude war. Dann hat aber gleich in dem ganzen Kriegsgewühl, in der ganzen Verteidigung, ist eine Fackel hineingeschossen worden, der hat Feuer gefangen, der Tempel. Und dann, wo er sowieso schon halb verbrannt ist, da haben sie noch das Gold gesucht. Das geschmolzene Gold haben dann die Römer noch gesucht, die Römer-Soldaten. Und dann haben sie gleich die Steine alle auseinander, haben sie dann das ganze Tempel auseinandergenommen, dann bis auf die westliche Westmauer, wo heute noch steht. 70 nach Christus, kein Tempel mehr, fertig. Und jetzt heißt es noch interessant im Jesaja 57, wo wohnt jetzt Gott? Wo wohnt jetzt Gott? Natürlich wissen wir, dass Gott nicht nur im Tempel zu Jerusalem gewohnt hat. Er wohnt im Himmel. Im Himmel, er ist immer vom Himmel her. Ja, gibt es ganz viele Sterne. Er hat im Himmel, im Thron, Offenbarung erzählt uns das. Und Gott wohnt auch bei denen, wo zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Eben, wo zerschlagen, wo zerbrochen ist. Manuela hat vorher so etwas ein bisschen erzählt von dem inneren Zerbruch auch dort. Er wohnt bei denen, heißt im Jesaja 57, gerade im nächsten Kapitel. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, also und das Heiligtum ist der Tempel, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Und dann wohnt Gott noch einmal an einem Ort. 1. Korinther, oder 2. Korinther 6,16, kann man auch lesen. 2. Korinther 6,16. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, sagt Paulus hier, der Korinther. Und im 1. Korinther 3,16, denn der Tempel, da heißt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. In euch, Korinther. Bei euch Korinther gemeint, ihr seid jetzt der Tempel. Ihr klein, ihr Stamme hier in Lausanne, ihr seid jetzt der Tempel. Gott wohnt hier, bei euch, unter euch, in deiner Mitte, in jedem von euch. Und darum beten wir ja auch Gott an. Und darum sind wir ein Bethaus. Jede Gemeinde ist ein Bethaus. Aus dem Heiligen Geist raus. Der Heilige Geist wohnt jetzt in der Gemeinde. Und wir sind jetzt der Tempel. Auch als Einzelne sind wir Tempel vom Heiligen Geist. Und der Paulus tut das noch ganz fest, also das langt uns jetzt zeitlich nicht mehr, tut das ganz fest noch ausführen, auch Christus in euch, Christus in uns. Das ist ja der Heilige Geist, der Geist Christi in uns. Das ist ja gewaltig. Ich lebe nicht mehr ich, seid ihr. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mein alte Ich, meine Selbstverwirklichungsidee, die ich habe und mein Kreise um mich selber herum, das gebe ich in den Tod von Jesus, auf das Jesus jetzt in mir lebt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Im Heiligen Geist. Und in Römer 8, x-mal erzählt Paulus, wir sind Wohnung, der Heilige Geist wohnt, nimmt Wohnung in uns, ist unser Wohnpartner, jetzt sogar geworden. Der Heilige Gott in uns. Das haut uns um. Also wenn wir das einmal so richtig, das darf uns ein bisschen bewegen. Das darf uns bewegen. Du bist eingeladen, ganz neu Ja sagen zu dem, aus dem Heiligen Geist raus, Jesus in dir zu empfangen, Jesus willkommen heißen und an dem Jesus auch wieder nachfolgen im Alltag, in all den verschiedenen Umständen, oder? Und ein fröhlicher Nachfolger darfst du sein, die Woche. Du, gerade heute, hast du ein bisschen anfangen üben wieder. Mit dem Heiligen Geist. Ja, kein Stress. Aber einfach der Heilige Geist, der dir helfen dazu. Ja. Wenn wir im Moment still sind und einfach den Heiligen Geist wirken in unserer Mitte, in unseren Herzen, die nochmal alles genau bedenken, schauen, ob der innerlich irgendwie wie eine Antwort geben will. Und ich tue dann nach einem Moment dann von der Stille, tue ich dann beten. Danke, Herr. Danke für dein Wort. Herr, vom Prophet Jesaja, so viele Jahre zurück und so kräftig und mächtig und einladend und ja, dich irgendwo Heil als Heilbringer, als Retter. Danke, Jesus. Du hast uns rausgefischt aus dem Sumpf, aus der Sünde, von dieser Welt, aus dem Tod raus. in ein neues Leben hineingestellt, mit Ewigkeitsperspektive, mit einer Hoffnung auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Herr, mit Freude, mit Himmelsvorfreude dürfen wir dir nachfolgen, Jesus. Ja, zünd unsere Herzen neu an. Ja, schenk das Feuer, Heiliger Geist, dass es brennt und dass wir die Führung im Heiligen Geist wieder ganz neu dürfen spüren und merken. Dir nach, Jesus. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Wir wollen gern folgen, Herr. Und ich will die Gemeinde segnen und dir anbefehlen, jedes Einzelne auf seinem Weg zu dir. Amen. Hat ja gerade wunderbar passt. Christus in uns, he? Die Herrlichkeit. Das ist wunderbar, wie Gott das immer wieder zusammenfügt. Noch ganz kurz einen Nachtrag. Wir haben mit meiner Frau auch einmal über die Sache geredet. Wie merkst du eigentlich, dass der Heilige Geist in dir ist? Also wenn wir ein Tempo sind vom Heiligen Geist, merkst du da etwas davon? Es wäre interessant, hast du noch Lust, etwas zu sagen? Ich kann nicht vor. Ja, du hast nur weniger geschlafen. Ja, am Morgen, wenn man einfach schon mit Jesus aufwacht und so und sich freut auf den Tag mit ihm und so, einfach, dass der Heilige Geist, ja, ihm einfach Raum geben. Wir wollen ihn ja nicht betrüben. Und wenn man mal, wenn etwas passiert ist, wo der Heilige Geist betrübt, dann tun wir ihn um Vergebung bitten. Und ihn wieder neu einladen. Genau, und so dürfen wir einfach aber wissen und doch irgendwo spüren. Merke dem, probiere dem auch nachher zu spüren. Einmal die Woche als Tempo vom Geist zu leben. Mal schauen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Probiere es einmal. Ja, also das wäre sicher mal interessant. Schauen, auf den Heiligen Geist zu achten, auf die Finger zeigen. Und er ist fein, er ist nicht grob, er ist das ganz fein süßle manchmal. Ja, hört gut. Und so, wenn wir aufstehen, die wollen zum Segen empfangen, ja, einfach die, die können, ja. Ja, danke Herr, dass du uns segnest mit dem mächtigen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.